Heute zu Gast die Anwältin Christina Hunger, die mit ihrem Team den Legal Hackathon 2022 gewonnen hat.
Das, was ich in meinem bisherigen Berufsleben erlebt habe, ist dann eben dieses typische Bild, was man zum Change Management kennt. Da sind drei Leute, die rackern sich ab mit so einem alten Karren mit viereckigen Rädern. Dann kommt einer und bringt ein schönes, leichtgängiges, rundes Rad und sagt, hier, probiert das mal. Und dann sagen die, nee du, also dafür haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Wir müssen jetzt hier diesen Karren irgendwie weiterziehen. Es geht immer wieder weiter mit den alten Methoden, obwohl die Herausforderungen, also gerade im Energiebereich, immens größer werden und es nicht anders geht, als dass man Dinge neu denkt. Und dazu gehört eben nicht nur die ganze Technik und der Vertrieb von Produkten, sondern eben auch das Ganze drumherum und unter anderem eben auch die ganze juristische Begleitung.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Mein Name ist Felipe Molina. Dieser Podcast wird präsentiert durch Wolters Kluwer Deutschland. Und dieser Podcast ist bekannt dafür, dass wir Projekte uns raussuchen, die vielleicht neu sind oder Inspirationen geben und wo man sich über den Legal Tech Markt und neue Geschehnisse informieren kann. Und um genau so ein Projekt geht es heute. Wir sprechen nämlich heute mit der Anwältin Christina Hunger zu ihrem Projekt, mit dem sie oder mit dem Team daraus den Legal Hackathon 2022 gewonnen hat. Hi Christina, schön, dass du da bist.
Hey Felipe, ja, freut mich sehr.
Die Kombination bei dir ist so besonders spannend, weil es hier um ein Projekt geht, das sehr am Anfang ist, wo du als Anwältin neben deinem täglichen Geschäft dir gedacht hast, mit der Idee, mit der ich hier an den Start gehen möchte, gehe ich zu einem Hackathon und suche mir ein Team und guck mal, ob das umsetzbar ist. Obwohl es dir gut geht, obwohl du in deiner Domäne ja eine große Fachexpertise hast und bist rausgetreten. Was treibt dich an? Was war die Idee?
Die Idee für den Legal Hackathon war tatsächlich, einfach mal eine neue Erfahrung zu machen, weil ich jetzt eben auch schon die 40 überschritten habe und meine Erfahrungen als Anwältin in einem Unternehmen gesammelt habe und gemerkt habe, dass es mich sehr reizt, einfach auch meinen Job und die Bedingungen meines Jobs nochmal neu zu denken. Die Energiebranche ist ja momentan sehr in der Transformation begriffen. Es geht darum, gleichzeitig die Energiewende, die Wärmewende, die Mobilitätswende voranzutreiben. Und in dem Fahrwasser bewegen natürlich auch die Juristen, die sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen müssen, tagtäglich.
Aber das Energierecht, seit wann begeistert dich das?
Das begeistert mich tatsächlich schon ziemlich lange. Ich habe in Mannheim Jura studiert und da gibt es eine ja doch relativ große Wirtschaftsnähe zu verschiedenen Unternehmen, die da sitzen. Und ich bin durch den Luisenpark gejoggt damals. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, da zogen diese Rheinpapageien vorbei und ich dachte, ja Mensch, was machst du denn jetzt mit diesem Jurastudium? Ich komme aus einer Juristenfamilie. Es war immer irgendwie klar, ich schaffe es irgendwie drum herum zu kommen, Jura zu studieren oder ich mache es eben, aber ich wollte schon, wie sagt man das heute da, das mit einem gewissen Purpose angehen. Und für mich war aber klar, für mich sind, weiß nicht, Familiensachen oder ja, reine M&A-Geschichten, das ist also weder das eine noch das andere ist so richtig meine Welt. Und es ging für mich darum, ja, wie kann ich meinen Beitrag im Leben leisten mit dem, was ich dann an Ausbildung habe, und habe mich tatsächlich schon sehr früh, noch vor den Repetitorien und Staatsexamina, entschieden, mich für ja, Umwelt-Energierecht zu interessieren.
Aber begeistern tut dich diese Energiewende, oder? Dass man hier auch, das ist ja die Besonderheit, dass man hier versucht, auch im B2B-Rechtsmarkt einen gewissen Purpose findet und hier sagt, wie kann ich meinen kleinen Beitrag dazu beitragen, um ja, den Klimawandel zu stoppen, oder?
Ja, im Grunde darum dreht sich auch mein Projekt, was ich hier bei dem Legal Hackathon vorgestellt habe. Wenn man es kurz fasst, kann man sagen, kann Legal Tech dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen? Meine klare Antwort und meine Hoffnung ist ja, auf jeden Fall. Denn bei jedem großen Projekt, wo es darum geht, Energieprodukte zu entwickeln, neue Energiedienstleistungen und sonstige Lösungen zusammenzubauen, gibt es immer an irgendeiner Stelle oder an mehreren Stellen einen Vertrag, der erstmal zusammengestellt werden muss, der geprüft werden muss, der verhandelt werden muss, der auch so aufbereitet werden muss, dass der jeweilige Adressat dieses Vertrages den versteht. Und aus meiner praktischen Erfahrung kann ich sagen, dass da einfach immer ein riesiger Bottleneck vorherrscht. Es dauert ewig lange, bis Juristen tatsächlich Dinge geprüft haben, jedenfalls aus Sicht von Vertrieblern. Die Vertriebler haben keine Lust, solche Anfragen überhaupt zu platzieren. Und ich habe es leider auch hin und wieder mitbekommen, dass gute Ideen einfach dann relativ spät erst geplatzt sind, weil eben ein Jurist, eine Juristin gesagt hat, es tut mir leid, aber so lässt sich das rechtlich nicht aufstellen. Und das ist natürlich ein riesiges Frustpotenzial. Und ich meine, dass man durchaus mit Hilfe von Legal Tech die Prozesse beschleunigen, transparenter machen kann.
Inwiefern?
Dadurch, dass man zum Beispiel eben Vertragsgeneratoren einsetzt für Verträge, die eben gerade in der Energiewirtschaft durchaus leicht zu standardisieren sind, weil dieser ganze Energiemarkt sehr stark reguliert ist. Es gibt eine ganze Reihe von sehr klaren Vorschriften, die wirklich bis in die kleinste Verästelung Festlegungen treffen, die zu befolgen sind. Die muss man natürlich alle kennen. Und ich glaube, es ist schon durchaus möglich, die rechtlichen Texte so aufzubereiten und eben zum Beispiel über Entscheidungsbäume in Vertragsgeneratoren, ja, habe ich bei dir letztens mal gelernt, snackable zu machen.
Oh Mann, dass das nicht die Runde macht hoffentlich, ja. Snackable Content.
Und der normale Vertriebsmitarbeiter sich dazu ermächtigt fühlt, selbst Verträge so zusammenzustellen, wie sie zu seiner gedachten Produktidee passen und dann vielleicht am Endpunkt noch irgendwie eine juristische Freigabe kommt, aber er eben auf dem Weg dahin einfach schon klare Leitplanken hat und weiß, in welchem Rahmen er sich bewegen kann. Und da sehe ich eben sehr große Chancen darin, Vorlagen zu liefern, die schon erprobt sind, die eine gewisse Standardisierung aufweisen und die so stark irgendwie den Aktionsradius vorgeben und eben auch einfach transparent machen, dass man sagen kann, auch wieder so ein Wort, trust the process, ich komme tatsächlich, wenn ich hier bei A anfange, bei Z raus und dann ist es gut. Diese Garantie haben Vertriebsmitarbeiter so aus meiner, MitarbeiterInnen aus meiner bisherigen Erfahrung so nicht. Das ist immer eher so ein.
Das ist so ein bisschen frei und agieren, genau. Und dann gibst du denen sozusagen gewisse Leitplanken, wo sie mit umgehen können. Aber gleichzeitig sagst du, es ist eine Besonderheit im Energierecht, dass das eben so stark vorgegeben ist. Man hat gewisse Freiheiten zwischendrin, aber es ist ein Rahmen, den man eigentlich vorstecken kann, mit dem man sich viel Zeit spart und mit dem man dann auch Ressourcen spart, die dann auch vielleicht für andere Themen eingesetzt werden.
Genau.
Weil das gerade nicht so ganz deutlich wurde, wer sind deine Kunden?
Meine Kunden momentan von meiner Kanzlei Lumos Legal sind Stadtwerke bzw. kleinere Energieversorger, die vielleicht nur wenige eigene Juristen oder im Normalfall keine haben. Es sind durchaus auch Climate Tech Startups, die sich fragen, wie sie mit ihrem Angebot in der Energiewirtschaft sich richtig platzieren können. Da geht es einerseits darum, wie müssen Produkte überhaupt ausgestaltet sein, dass zum Beispiel Stadtwerke als Kunden das überhaupt einkaufen oder nutzbar machen können. Und dann habe ich noch einen ganzen großen Bereich von Energievermittlern. Das sind halt solche Leute, die zwischen den Kunden und den Energieversorgern stehen und Angebote.
So Verivox-mäßig oder?
Ja, im Grunde Verivox, aber so kleinere Distributionen, Einzelkämpfer, die mit viel Energie und Fachkenntnis versuchen eben auch gerade größere produzierende Gewerbe die richtigen Energielieferanten zu vermitteln.
Okay, und dann dein Problem, was du identifiziert hast und versucht hast zu lösen durch das Projekt, das haben wir noch gar nicht genannt, Positive Energy, ist das noch der Name eigentlich?
Das ist der Arbeitstitel und im Grunde auch das Motto, kann man sagen.
Okay.
Wie wir das dann im Endeffekt nennen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist hört sich jetzt auf jeden Fall ziemlich gut an. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich einen anderen Namen bekommen, muss ich leider sagen.
Trotzdem stellt sich die Frage, wie kann dieses Projekt sozusagen dir helfen, sozusagen, oder Teil deiner Kundinnen zu helfen, Und wie profitieren die daraus? Das hast du eben ein bisschen versucht zu erklären, aber warum gehen die nicht den Weg über ganz viele Energierechtsanwälte? Weil es sie einfach nicht gibt oder weil die zu teuer sind? Oder was ist da der Grund?
Also es gibt durchaus für kleinere Stadtwerke und Industriekunden durchaus auch eine ganze Reihe mittlerweile von Energierechtsanwälten. Als ich also damals gestartet bin und mich interessiert habe für Referendariatsstationen, gesagt habe, ich möchte gerne Energierecht machen, also so ist es mir bei größeren Kanzleien passiert, dann haben die mich groß angeguckt und gesagt, was wollen Sie denn eigentlich? Wir können ja hier Baurecht machen oder Umweltrecht und Energierecht tatsächlich so als Rechtsgebiet ist, glaube ich, erst so in den letzten Jahren tatsächlich irgendwie greifbarer geworden. Und es gibt auch eine ganze Reihe von großen Kanzleien, die sich absolut aufs Energierecht spezialisiert haben. Die ganzen an sich großen Full-Service-Kanzleien haben mittlerweile eigentlich auch alle ein Energierechtsteam. Das Problem ist nur, dass diese Energierechtsteams häufig mehr tatsächlich dann auch so in diesem Bereich M&A und
Kartellrecht.
Also Kartellrecht, Umweltplanungsrecht und so, also so bei diesen ganz großen Projekten irgendwie aufgehangen sind. Und das Energierecht, wie ich es betreibe, kann man eher Energievertriebsrecht nennen. Das heißt also, ich helfe tatsächlich den Leuten an der Basis bei der Produktentwicklung. Und gerade an der Stelle eignet es sich, glaube ich, absolut, hier digitale Rechtsprodukte anzubieten und zu sagen, so, du brauchst ein neues Auftragsformular. Das ist so ein bisschen Rolle mit Strecksprung und eben nicht Turnen am Hochreck, aber auch das muss eben sauber geturnt werden, weil da fängt alles an. Und ich biete dann mit der Kanzlei und dann gerne auch zukünftig mit der Plattform Vorlagen, die dann quasi wie eine Schablone direkt benutzt werden können, um eben schnell in so einen Produktentwicklungsprozess zu starten und den zu durchlaufen. Eben nicht in 6 Monaten, sondern gerne in 6 Wochen oder so.
Okay, das heißt, arbeitet schneller, bisschen kostengünstiger. Und ich meine, man hat ja auch dadurch die Garantie, dass diese Kanzlei dahinter gestaltet ist, dass da eine gute rechtliche Beratung erfolgt ist, dass da guter fachlicher Input erfolgt ist. Und dafür stehst du ja auch da mit deinem Kanzleinamen. Welche Produkte, also wie kann ich mir das vorstellen? So, die Idee ist am Ende, dass ich als Energiedienstleister, der sozusagen diesen Need entdeckt, da auf deine Seite geht und dann verschiedene Vertragswerke einkauft? Oder was gibt es da zu kaufen? Was gibt es dort? Was sind das für, einfach damit man ein Gefühl dafür bekommt, welche Dienstleistungen da angeboten werden? Du hattest ja eben bereits eine genannt.
Also bei mir, bei Lumos Legal, wird es jetzt demnächst einen Online-Kurs zum Beispiel geben, den bereite ich gerade vor und werde dafür jetzt dann stärker das Marketing machen und werde das dann auch Mitte Januar launchen. Das ist ein Online-Kurs, der auf Energievertriebe ausgerichtet ist und in Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt es dann also wöchentlich ein Schwerpunktthema für eben die Leute, die sich für diesen Kurs angemeldet haben. Dann geht es zum Beispiel darum, wie muss ein Auftragsblatt aussehen, was müssen da für Bestandteile drin sein. Dann gibt es da eine Vorlage, die ich eben in Form von einem Vertragsgenerator anbiete. Die Leute können das dann ausfüllen, wenn sie schnell genug sind. Man muss das ja auch immer veranreizen. Kriegen sie von mir ein Feedback. Und dann leite ich eben diese Gruppe, die diesen Kurs gebucht hat, dann innerhalb von 4 bis 6 Wochen, muss ich nochmal gucken, wie viele Themen ich habe, durch den gesamten Produktentwicklungsprozess, sodass sie am Ende alle rechtlichen Texte haben, die sie eben benötigen. Das sind einzelne Bausteine, die verkaufe ich einerseits eben in so einem Online-Kursformat und andererseits werde ich das dann eben auch als singuläre Lösung dann ja, bereitstellen, entweder als freien Content oder dann je nachdem, wie komplex das ist, dann eben auch als kleine Lösung, die ich dann eben für einen pauschalen Preis anbieten möchte.
Okay, ja, ich meine, wenn jemand zum Beispiel diesen Kurs bereits durchlaufen hat, dann will er vielleicht ja nur separate Texte oder möchte vielleicht auch abgedatet werden. Und zum Beispiel, wenn man vor 2 Jahren jetzt ein Vertragsformular gekauft hat und das Pricing bei dir eben nur so einmalige Zahlungen sind, dann gewährleistest du ja nicht die Pflege des ganzen Formulars und wollen es halt vielleicht nochmal kaufen.
Ja, also da muss man sich eben überlegen, inwiefern man das als Abo-Modell anbieten kann. Es gibt da ja auch schon durchaus Angebote am Markt, wo man dann sagt, ich zahle jetzt hier monatlich 20 Euro und habe dafür dann den Zugriff auf sämtliche Vertragsgeneratoren, auf sämtlichen Content, der mich dann irgendwie aufschlaut. Da möchte ich gerne hin mit meiner Kanzlei und auch mit der Plattform, die irgendwie damit verwoben ist. Aber das ist natürlich ein gewisser Weg. Momentan bin ich da noch eine One-Woman-Show, habe da einfach durch meine ja, starke Vernetzung mit der Energiewirtschaft gute Kontakte zu Kunden, zu Mitstreitern, zu anderen Anwältinnen, denen ich eben so auf meinem Weg begegnet bin und werde das einfach konsequent immer weiter ausbauen. Also das, dieser Online-Kurs, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der wird gleichzeitig das MVP sein für diese Online-Plattform-Idee Positive Energy. Das werde ich dann bei einem größeren Forum für innovative Stadtwerke Ende Januar vorstellen. Und dann bin ich gespannt, was sich daraus alles ergibt. Also es zeigt sich ja, dass man einfach immer Energie reingeben muss und dann gehen die Türen auf. Das habe ich so in den letzten paar Monaten erlebt und das ist unheimlich spannend, diesen Prozess selbst durchlaufen zu dürfen.
Das ist für mich auch das Wichtige von diesem Podcast. Man könnte ja fragen, warum interviewt ihr Christina zu diesem Zeitpunkt? Und da war so der Gedanke, ja, manchmal ist es ja auch wichtig zu sehen, wie sind die Leute gerade im Entwicklungsprozess. Wenn ich mir vorstelle, an dem Tag, wie du durch die Türen des League Hackathons organisiert durch Wolters Klüver oder Ebner Stolz oder dem Gateway von der Uni Köln oder eben dem Legal Tech Lab, da kamst du mit einer Idee rein und seitdem sind ja 3 Monate oder so vergangen, in denen ist ja auch schon viel, viel gepivotet worden, viele Dinge angepasst worden. Das Team von dem Hackathon damals hat sozusagen gesagt, Christina, hier mach die Idee weiter. Und auch damals, wir haben in der Zwischenzeit ja auch nochmal gesprochen, da dachte ich, dass man zum Beispiel einzelne Vertragswerke für einen hohen Preis kaufen kann. Weil was man ja auch immer im Kopf haben muss, ist, dass deine Kunden ja im B2B-Umfeld agieren, wo hohe Preise ja gang und gäbe sind. Dass man sagt, okay, wir sind einen Kaufvertrag für irgendwie Solarpanels, zahle ich mal 600 Euro oder so.
Ja, man muss sich dann eben darüber im Klaren werden und das ist eben, sage ich mal, meine gute Position, was dann tatsächlich in einem herkömmlichen Rechtsberatungsprojekt für so einen Vertrag von A bis O dann abgerechnet werden würde. Also 600 Euro ist noch nicht mal wahrscheinlich ein Zehntel davon, wenn man es wirklich dann irgendwie über die gesamte Entwicklungszeit betrachtet. Und da denke ich, werden schon viele Stadtwerke und ja, Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht so eine ganz dicke Finanzdecke haben, sich notwendigerweise nach neuen Lösungen umschauen müssen, mit denen sie eben nicht nur ja, abstrakt sozusagen Lösungen hingestellt bekommen, sondern mit denen sie in die Lage versetzt werden, sich tatsächlich selbst zu helfen, weil es, das hattest du ja vorhin gefragt, wer ist denn da? Tatsächlich gibt es immer weniger ja, Berater am Markt zur Verfügung, also gerade auch für die kleineren Unternehmen, die stehen da irgendwo in der Provinz und da kommt nicht viel Hilfe. Die können sich dann bei Verbandstreffen mal informieren und ein bisschen austauschen, aber sie sind nicht in der Lage, ein ganzes Beraterteam von den Big Four oder sowas zu engagieren und zu sagen, jetzt baut uns das hier mal zusammen, sondern sie sind irgendwie darauf angewiesen, sich selbst zu helfen und auch darauf angewiesen, auf das zu vertrauen, was sie da bekommen.
Ja, und am Ende sind das ja auch die Treiber des Ganzen. Also wenn wir zurückgehen zu der Mission, die dich selbst antreibt oder die so wichtig sind, also natürlich im Bereich Cleantech ist es natürlich wichtig, dass wir hier, keine Ahnung, CO2 aus der Luft saugen oder die Methanproduktion unterbinden oder grünen Strom produzieren. Dafür, dass man Energie einkaufen kann, produzieren kann, braucht es ja diese Rahmenbedingungen. Ansonsten funktioniert das ja alles nicht. Und da kommst du dann ins Spiel, dass es einmal preisgünstig ist, schnell passiert und die adressiert, die das auch wirklich umsetzen. Das sind halt nicht nur die großen Unternehmen, die sich das leisten können. So habe ich das verstanden.
Ja, es geht auch im ganz großen Aspekt sicherlich dann auch ja, wie nennt man es dann, die Nutzerzentrierung und die Niederschwelligkeit der Rechtsberatung. Also das erlebe ich immer wieder, dass man eben als Juristin einen gewissen Habitus vor sich trägt, den man selber gar nicht so wahrnimmt und dann immer wieder auf Leute stößt, denen kann man alles Mögliche erzählen, die können das aber gar nicht selber umsetzen, sondern die brauchen eigentlich eine ganz große Vertrauensbasis, auf der sie sich mit ihren rechtlichen Problemen öffnen können. Ich habe jetzt mich letztens mit einem Mandanten unterhalten, also erster Satz war, Anwälte finde ich sowieso blöd und ich habe die und die Erfahrung gemacht, deswegen möchte ich mit der Zunft am liebsten nichts zu tun haben und ich zeige nichts von meinen Unterlagen, also grundsätzlich keinem Anwalt vor, weil ich habe einfach Angst, wenn ich jemandem was zeige, dann kriege ich als nächstes eine Abmahnung. Und das sind so Gedankenwelten, die einem erstmal überhaupt klar werden müssen, wenn man eben auch als Anwalt versucht, Anwältin ein vernünftiges Angebot zu gestalten, weil man immer davon ausgeht, dass alle denken, dass man ja gerne helfen möchte, aber im Wesentlichen herrscht da unheimlich viel Misstrauen Anwälten gegenüber. Und das muss man abbauen. Und nicht nur gegenüber Privatkunden und Mandanten, sondern auch gegenüber genau diesen gleichen Menschen, die dann aber eben in ihrer beruflichen Rolle sich entscheiden müssen, mit Anwälten zusammenzuarbeiten.
Ja, du hattest ja bereits schon einen Austausch mit Kunden und Kunden. Was sagen die denn dazu?
Ja, die sagen, das ist prima, das finden wir gut. Wir wollen uns mit diesem ganzen, sie sagen dann ja, rechtliches Gedöns überhaupt nicht beschäftigen. Es ist uns völlig egal, was in diesen Verträgen steht. Das ist für uns alles nur lästig. Das Einzige, was wir brauchen, ist dieser Anwaltsstempel.
Und gewisse Preistransparenz ja wahrscheinlich auch, weil also es muss ja vor allem preiswert sein, wobei preiswert nicht immer ausreicht, weil du ja nicht weißt, welche versteckten Kosten da drin sind. Wenn du weißt, es ist transparent, es ist verhältnismäßig schnell, du weißt, zu welchem Zeitpunkt X das fertiggestellt wird und du weißt, okay, das ist zertifiziert, damit kann ich weiter arbeiten, das sind die Voraussetzungen, die du brauchst, ne? Oder?
Ja, also absolut. Auch eine zeitliche Zusage ist wichtig und auch eine Zusage im Hinblick auf den tatsächlichen Inhalt. Also ich merke das immer wieder, dass ich versuche, meinen Mandanten rechtliche Probleme möglichst anschaulich zu erläutern. Aber die wollen das alles ja gar nicht in ganzer Breite irgendwie hören. Die wollen einfach im Grunde ja nur ganz einfach Daumen hoch oder Daumen runter. Die wollen keine Erläuterung, keine Erklärung. Und wir als JuristInnen sind natürlich darum bemüht, uns in dem, was wir sagen, möglichst abzusichern und also rechtlich auf ganz sicheren Füßen zu stellen. Das ist aber nicht tatsächlich der Wunsch des Kunden. Die wollen das nicht lesen. Die wollen einfach nur eine klare Aussage haben. Und da tut sich eben dieser Gap aus meiner Sicht auf, den man irgendwie überwinden muss. Und da sind ja dann Unternehmen oder Kanzleien wie Rightmart sicherlich schon ganz gut auf dem Weg.
In einem ganz anderen Segment.
In einem ganz anderen Segment, aber auch da geht es ja darum, wie kann man juristische Texte, juristische Zusammenhänge so erläutern und darstellen, dass auch Mandanten das wirklich verstehen und verinnerlichen und sich gut aufgehoben fühlen.
Sind deine Kunden denn bereit, für dein Angebot zu zahlen? Hast du mal gefragt, die mal gesagt, hey, ich würde überlegen, das hier auszurollen für diese Vertragswerke oder so, nehme ich den Fixpreis X?
Da sind die absolut interessiert und warten zum Beispiel nur darauf, dass ich diesen Online-Kurs jetzt tatsächlich launche. Ich muss mir eben noch überlegen, mit welchen Inhalten konkret. Und ich glaube, das geht vielen so, die eben in diesem Bereich unterwegs sind. Es ist unheimlich viel Arbeit, die man sich da macht, weil es natürlich, also wenn ich eine rechtliche Frage einfach per E-Mail beantworte, kann ich dafür einen guten Stundensatz abrechnen und die Frage ist geklärt. Wenn ich das Ganze noch, sage ich mal, medial und didaktisch aufbereite, dann ist das viel, viel mehr Zeit, die ich da investiere und ich kann unter Umständen aber gar nicht unbedingt in gleicher Weise, in gleicher Höhe das abrechnen.
Ja, du baust ja auch gerade ein Produkt, also da beschäftigt man sich mit dem Produkt, mit dem Pricing, du ziehst gefühlt Umsätze vor, die du halt versuchst, den Leuten dann auch weiter zu verkaufen. Ne?
Ja, da muss ich auch noch ein bisschen schauen, wie ich sozusagen die Produkttreppe sinnvoll baue. Ich glaube, das sind eben, ja, wie man eben immer denkt, also drei unterschiedliche Kategorien. Es gibt dann sozusagen die einfachste Small-Lösung, dann eine Medium-Lösung, die zum Beispiel beinhaltet, man bekommt einen Online-Kurs mit solchen Video-Tutorials und das ist es dann. Und die Premium-Version ist dann, man bekommt einen Online-Kurs, da sind Tutorials drin, da sind Workbooks drin, da sind Vertragsgeneratoren drin und da ist noch ein Hot Seat oder sowas drin, wo man weiß, also man kauft damit dann irgendwie noch eine halbe Stunde Beratungszeit One-to-One ein oder so.
Das, was ich sehr spannend finde, auch an deinem Projekt, ist, dass man sagt, es gibt sozusagen diese Treppe, dieses Selbstlernen, eins, dann Stufe 3 vielleicht, diese Vertragsdokumente, dann gibt es dazwischen vielleicht noch Beratungsdienstleistungen, die du dazu verkaufst und dann dazwischen, was ich sehr, sehr spannend finde im B2B-Rechtsmarkt vor allen Dingen, ist das, hast du, glaube ich, Fahrplan genannt, Projektfahrplan. Und das sehe ich jetzt immer häufiger, wir sind ja auch immer dabei, so Trends zu kennzeichnen, dass so gesucht wird im B2B-Markt zu sagen, okay, die Beratungsdienstleistung, die kann ich nicht irgendwie skalieren, standardisieren oder so, aber die Roadmap sozusagen, die Abfolge, die es in bestimmten Bereichen hat und die den Mandanten auch ausreicht, die schon. Dass man sozusagen sagen kann, hey, in welcher Domäne bin ich, in welchem Rechtsgebiet, in welcher Branche und in welcher Phase bist du gerade? Und dass man den Leuten dann sagen kann, hey, du brauchst dieses Dokument, hier sollst du den kontaktieren. Und was viele Leute brauchen, ist einfach nur eine Orientierung. Und das sehe ich bei dir, das sehe ich auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Startup-Branche, das Projekt Velsa, falls sich das jemand angucken möchte, auch sehr interessant, geht in eine ähnliche Richtung. Das finde ich interessant, oder? War das auch so ein Gedanke, der sich da herauskristallisiert hat bei dir?
Ja, das hat mich von Anfang an sozusagen dann eben auch aus dem festen Anstellungsverhältnis in ja guter, spannender Umgebung im Grunde herausmotiviert, dass ich mir gesagt habe, das sind zwar immer wieder interessante Projekte, man könnte es aber viel stärker standardisieren. Dafür müsste man sich natürlich einmal hinsetzen und das alles so zusammenbauen, damit man dann eben langfristig was davon hat. Das, was ich in meinem bisherigen Berufsleben erlebt habe, ist dann eben dieses typische Bild, was man zum Change Management kennt. Da sind drei Leute, die rackern sich ab mit so einem alten Karren mit viereckigen Rädern. Dann kommt einer und bringt ein schönes, leichtgängiges, rundes Rad und sagt, hier, probiert das mal. Und dann sagen die, nee du, also dafür haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Wir müssen jetzt hier diesen Karren irgendwie weiterziehen. Es geht immer wieder weiter mit den alten Methoden, obwohl die Herausforderungen, also gerade im Energiebereich, immens größer werden und es nicht anders geht, als dass man Dinge neu denkt. Und dazu gehört eben nicht nur die ganze Technik und der Vertrieb von Produkten, sondern eben auch das Ganze drumherum und unter anderem eben auch die ganze juristische Begleitung.
Ja, und ein Hackathon zum Beispiel, ob man es jetzt Hackathon nennen mag oder nicht, jedenfalls war es wahrscheinlich sinnvoll, einen Moment zu haben, wo man sagt, okay, ich gehe kurz aus meinem Alltag raus, trete raus und ich weiß, ich brauche wahrscheinlich ein Rad, ein rundes Rad, aber ich weiß noch nicht genau, wie rund, wie groß es sein wird. Und dafür war das doch wahrscheinlich ein guter Impuls, oder?
Das war ein hervorragender Impuls und vor allen Dingen war für mich auch ein ganz toller Impuls, mit diesem Thema Legal Design näher in Kontakt zu kommen, eben durch eine Mitstreiterin in meinem Team, die auch bei This is Legal Design dann mitarbeitet und diesen ganzen Bereich, wie kann man Rechtstexte eben mit einem wesentlich leserfreundlichen Interface versehen und verständlicher machen, finde ich irrsinnig spannend, weil eben auch Energiekunden, also jetzt sind wir wieder in meinem Metier, kriegen einfach drei Seiten AGB mit kleinster Schrift vorgeklatscht, da steht irgendwas drin, was keiner versteht. Eine Preisanpassungsklausel im Energierecht ist momentan, also gestern habe ich mir wieder eine angeguckt, ich glaube, die sind so 40 Zeilen lang oder so. Das ist alles Ausfluss von einer sehr dezidierten Rechtsprechung zu Preisanpassungsklauseln. Aber das versteht außer wirklich eingeweihten Juristen überhaupt niemand. Es traut sich aber auch niemand daran, das irgendwie zu verändern, weil der BGH wirklich jedes einzelne Wort auf die Goldwaage gelegt hat. Sicherlich auch zu Recht. Aber davon müssen wir ja in irgendeiner Form mal eine Abkehr finden, um diesen ganzen Bereich des Rechts, der ja unser alltägliches Leben regelt, auch ja, näher an den Menschen zu rücken.
Ja, rückt nämlich immer weiter weg in die Rechtssicherheit, aber weniger zu den tatsächlichen Nutzern. Ein Punkt, den wir noch herausstellen müssen an dieser Stelle, ist das, falls hier jemand zuhört und sagt, hey, ich bin Anwalt, ich bin Anwältin in einem Bereich und ich möchte und ich denke, das, was in meiner Domäne funktioniert, könnte vielleicht auch in ein anderes Rad gegossen werden. Dann auf jeden Fall den Mut zu haben, herauszutreten, Angebote zu suchen, vielleicht auch Christina anzusprechen, weil ich glaube, so Leute wie dich gibt es mehr als man denkt. Vor allem die Leute, die sagen, sie haben einfach eine krasse Domänexpertise und möchten diese einfach in was anderes gießen. Und denen zu sagen, traut euch raus, sucht euch das runde Rad und macht das bitte, weil niemand anderes außer euch wird es machen, weil niemand anders die Probleme, die dort entstehen, kennen und die Domänexpertise haben, um das zu übersetzen. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man den Mut hat, weswegen wir auch hier sitzen, um das zu machen, weil es halt in ganz vielen Rechtsgebieten der Fall sein wird.
Ja, ja, ein absolut richtiger und wichtiger Impuls. Es ist einfach für uns alle häufig zu bequem, um sich auf diese Reise zu machen. Bei mir haben sich eben die Umstände sicherlich durch Corona und so weiter so ergeben, dass ich den Mut aufgebracht habe, mich sozusagen aus meinem goldenen Rechtsabteilungskäfig irgendwie herausbewegt habe. Und das ist auch nicht nur ein Spaziergang. Es ist wunderbar, wenn man so einen Legal Hackathon gewinnt, wenn man dann da steht und da sind Leute, die sagen, hey, die Idee, die ist interessant, die kann tragen, mach das mal weiter. Aber es ist, das hört man ja auch sonst von verschiedenen Gründern, das ist halt wirklich immer so ein Auf und Ab. Es ist so zwischen Weltherrschaft und Weltuntergang, jeden Tag aufs Neue. Es ist unheimlich ambivalent. An einem Tag geht man raus und ist in meinem Fall auf einer Messe, unterhält sich mit allen möglichen großen Konzernen und möglichen Geschäftspartnern und es ist prima. Am nächsten Tag bemüht man sich um Gründungszuschuss und das sind ganz weit auseinanderdriftende Welten, wo man sicherlich sich ein gewisses Mindset da auch vorhalten muss, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich, ja, aufzubrechen.
Macht es und macht es vor allen Dingen auch im B2B-Kontext, weil das finde ich nochmal wichtig hervorzuheben, dass auch diese Dinge neu zu denken im B2B-Kontext möglich sind. Es ist einfach nur komplexer, weil je komplexer die Probleme, desto mehr Domain-Expertise braucht man, desto eher muss man sich anstrengen, um das in andere Dienstleistungen zu übersetzen und zu überlegen, was ist das, was mein Kunde, meine Kundin wirklich möchte, weil darum geht es ja am Ende. Christina, was noch wichtig ist am Ende hervorzuheben, ist, dass du auch Hörerin dieses Podcasts bist. Das heißt, das ist für mich sozusagen nochmal ein Appell an die Menschen. Hört euch die Folgen an und gewinnt dann den Legal Hackathon 2023. Nein, Spaß. Aber nehmt diese Inspiration mit und vielleicht nehmt ihr irgendwas mit aus den letzten Folgen und werdet so wie Christina. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke schön. Das ist aber ein nettes Schlusswort und vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschüss.